Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Wir wollen wissen, wie es kam, dass ausgerechnet unter der Trump-Administration ein Museum für die Geschichte der Latinos beschlossen wurde. Was die großen Pläne einer Kuratorin der Frankfurter Schirn sind, Pläne, die die weibliche Kunstgeschichte umschreiben könnten. Und wir erfahren, wie es Deutschlands berühmtestem Krankenhaus in einer aktuellen Viruslage ging.
Die Leutchen sollen wissen, dass hier alle Zahlen gewohnt nicht angeht. Der Charité bleibt der Charité, egal was vor der Türe passiert.
Bad News. Zumindest für die vielen Trump-Anhänger. Das sind die letzten Tage der Trump-Administration, auch wenn er es nicht wahrhaben will. Auch wenn er demokratisch anerkannte Prozesse zu torpedieren versucht. Und dann wundert man sich doch, dass ausgerechnet jetzt Mittel für zwei besondere Museen bewilligt worden sind, die eigentlich gar nicht passen in die politische Agenda von Trump und seinen Anhängern. Und zwar ein Museum für die Geschichte der Frauen in den USA und ein Museum für die Geschichte der Latinos. Nikolaus Bernau ist unser Museumskritiker, Museumskenner. Woher kommt das Geld gerade jetzt in dieser heftigen Krise?
Na, die sind einfach eingebaut worden in das große Hilfsgesetz wegen der Covid-19-Krise, das im Repräsentantenhaus und im Senat ja verabschiedet worden ist und in dem Donald Trump so lange widerstanden hat, weil er gesagt hat, die Hilfen müssen erhöht werden, wo die Republikaner dann sich stur gestellt haben, was er dann eben zuletzt doch noch unterschrieben hat. Das ist ein ganz übliches Verfahren im amerikanischen politischen System, dass man ein sogenanntes Omnibus-Verfahren macht. Das heißt, man packt kleine Gesetze oder kleine Initiativen auf große Sachen drauf in der Hoffnung, dass die anderen sagen, mein Gott, das winken wir jetzt einfach mit durch. Das ist so unwichtig. Wir müssen das große Ganze im Auge behalten.
Das heißt, wir dürfen daraus nicht schließen, dass es einen echten politischen Willen für genau diese beiden Museen gibt?
Nein, überhaupt gar nicht. Das ist reine Strategie. Das ist aus der Perspektive der Republikaner oder konservativer Demokraten einfach die Kröte, die man schlucken muss. Und da geht um eben zum Beispiel die Hilfen für Großkonzerne, Fluggesellschaften, für die Unternehmer oder für die Arbeiter durchzukriegen. Und es geht um Projekte, die seit sehr langer Zeit debattiert werden. Das Museum für die Geschichte der Frauen in Amerika wird seit mehr als einem Vierteljahrhundert debattiert. Das für die Geschichte der Latinos in Nordamerika seit mehr als zwei Jahrzehnten. Also insofern, das sind Projekte, die sind schon sehr lange in der Pipeline. Es gibt keinen grundsätzlichen Wandel, sondern diese beiden Museen, die jetzt in Washington gegründet werden, sind einfach ja, die Kröte, die die Republikaner geschluckt haben.
Weil Sie von so langen Debatten erzählt haben, was beide Museumsprojekte angeht, 20 Jahre, 25 Jahre. Was konnte man in diesen Debatten in der letzten Zeit lernen? Hat sich da etwas gewandelt?
Nicht direkt gewandelt, sondern es dreht sich im Grunde genommen immer noch um diese große Debatte, die ja seit den 1980er Jahren zu beobachten ist, dass von konservativer Seite und zwar sowohl auf Republikaner als auch bei Demokratenseite sehr stark befürchtet wird, dass die immer stärker werdende Identitätspolitik, die ja vor allem von Linken und Liberalen getragen wird, dass die verantwortlich sei für die gesellschaftliche Spaltung Amerikas. Das sehen Linke und Demokraten völlig anders, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt diese Position und die kann sich eben auch politisch durchsetzen. Vor vier Wochen noch etwa hat sich der republikanische Abgeordnete Mike Lee aus Utah vehement dagegen gewehrt, dass es ein Extra-Museum für Frauen und ein Extra-Museum für Latinos geben solle, einfach weil er da forderte, dieses Extra-Bild solle integriert werden in das Gesamtbild Amerikas innerhalb der Nationalmuseen der Smithsonian Institution in Washington. Das heißt, er hat nicht etwa gefordert, das soll nicht dargestellt werden, sondern hat gefordert, es soll anders dargestellt werden. Und diese Debatte, die hat es schon bei der Gründung des Museums für die Ureinwohner Amerikas gegeben, dem National Museum for the American Indian und dann ganz, ganz heftig bei dem Museum für die Geschichte der Schwarzamerikaner oder Afroamerikaner, das direkt neben dem Weißen Haus quasi gebaut wurde, eine sensationelle Architektur und eine phänomenal gute Ausstellung. Aber da ging es eben auch ständig darum zu sagen, hallo, die Sklaverei ist ein Teil der Geschichte Amerikas, also kann sie doch nicht einfach herausgelöst werden. Und die Geschichte der Afroamerikaner ist ein Teil der Gesamtgeschichte Amerikas, also sollte sie nicht herausgelöst werden. Das ist eine konservative Position, die ist aber sehr, sehr stark und hat auch eine breite Debattengrundlage.
Global, das scheint mir schon so zu sein, ne? Dass ja auch anderswo, nicht nur in Washington D.C., sondern auch woanders, darüber diskutiert wird, wie weit einzelne gesellschaftliche Gruppen, einzelne Kulturen, einzelne Teilgeschichten von Gesellschaften für sich erzählt werden sollen.
Ja, selbstverständlich. Wir hatten diese Debatte in Deutschland beispielsweise bei der Gründung des Jüdischen Museums und wir haben sie immer wieder bei der Finanzierung des Schwulenmuseums, um jetzt mal zwei Berliner Institutionen zu nennen. Da wurde immer wieder gefragt, hallo, ist es eigentlich richtig, die jüdische Geschichte oder die schwule Geschichte herauszulösen aus der Berliner Geschichte, aus der deutschen Geschichte, oder sollte man sie nicht gesamt zeigen? Der Gegenblick ist natürlich der, warum sollen wir eigentlich ununterbrochen die Geschichte von Minderheiten oder von politisch bisher einflusslosen Gruppen oder weniger einflussreichen in Gruppen wie zum Beispiel Frauen darstellen aus der Perspektive der herrschenden weißen Männer, der Herrschaftsschicht und der Mittelschicht, um also das klassische Vorurteil zusammenzufassen, wie man es zweifellos in den Ausstellungen der großen staatlichen Kunstmuseen sehen kann, dass man zweifellos auch heute noch in der Ausstellung des Deutschen Historischen Museums sehen kann oder in den bekannten Planungen für das Humboldt-Forum. Dort herrscht immer noch eine Perspektive, einfach aufgrund der Sammlung auch, die da sind, von denjenigen, die bis jetzt die Macht hatten. Das heißt, solange diese Perspektive nicht vehement aufgebrochen werden kann, stellt sich auch immer wieder die Frage für Minderheiten oder politisch einflusslosere Gruppen, dann gründen wir unser eigenes Museum. Dass das gehen kann, das aufzubrechen, das hat vor ein paar Jahren das Centre Pompidou grandios vorgemacht, als sie einfach mal die gesamte Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive von Frauen dargestellt haben. Es war eine wunderbare Ausstellung, die hat an der Kunstgeschichte überhaupt nichts geändert. Die hat noch genau die gleichen Phasen und Abläufe gehabt, auch die Ästhetik war genau die gleiche, aber es war einfach ein anderer Blick und das war eine ganz tolle Angelegenheit.
Es ist ja auch immer die Frage, inwieweit man dann die Betroffenen selber einbindet, auch was die kuratorische Tätigkeit angeht, was eben wichtige Positionen auch in diesen neuen Museen angeht, also in diesem Museum für die weibliche Geschichte Amerikas und für die Geschichte der südamerikanischen Einwanderung in die USA. Gibt es da schon erste Planungen? Kann man da schon was sagen?
Es gibt zweifellos die Initiativen, die ja genau von Frauen kommen oder die eben von Latinos oder von Nachkommen von Latinos kommen. Und man hat die Riesenerfahrungen sowohl des Museums für die Ureinwohner Amerikas als auch vor allen Dingen die des afroamerikanischen Museums. Das ist eine reine Grassroot-Gründung war. Das ist völlig von unten gekommen, ist innerhalb von kürzester Zeit entstanden, weil es eben diese großartige Tradition in den USA gibt, dass die Bevölkerung erstens die Museen selber aufbaut und dann innerhalb von schnellster Zeit auch Sammlungen zusammenträgt, indem man wirklich sämtliche Dachböden einmal durchräumt und alle Antiquitätenschäfte und auch die Antiquariate und eben dann doch mal auf den Baustellen genau nachguckt und in den archäologischen Archiven etc. und dann doch unglaublich viel finden kann, selbst zu einer so komplizierten und oft vergessenen und vor allem vergessen gemachten Geschichte, wie beispielsweise der Sklaverei oder der Unterdrückung von schwarzen Frauen. Das heißt, gerade das Museum für African American History and Culture zeigt wunderbar, was man tun kann, wenn man einfach mal die Initiative loslässt und wenn man selbstverständlich die Leute mitmachen lässt. Das ist ganz zentral.
Und welche Sammlung würde dort gezeigt werden können? Also gibt es da etwas, worauf man zurückgreifen kann?
Es gibt schon diverse Sammlungen, vor allem zur Frauengeschichte. Es gibt auch wunderbare Bestände in allen möglichen staatlichen Museen jetzt schon zur Geschichte der Latinos. Nicht zuletzt deswegen, weil ja zum Beispiel Mexiko viel früher eine ganz großartige Kunsttradition hatte als die USA. Es hatte einfach eine akademische Tradition, die kam direkt aus Spanien schon im 16. Jahrhundert. Da hat in den damaligen englischen Kolonien noch keiner über hohe Kunst nachgedacht. Da wurde in Mexiko bereits Hochbarock gebaut. Also insofern, das darf man nicht ganz vergessen. Also Süd- und Mittelamerika sind dem Norden Amerikas zivilisatorisch lange Zeit weit voraus gewesen. Und von dort aus sind große Sammlungen auch in den USA längst entstanden. Die würden sicherlich in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden. Aber das andere ist eben tatsächlich die Bevölkerung fragen, wo habt ihr was, was interessiert euch? Und das ist die große Tradition der amerikanischen Museumskultur, die Bevölkerung mit einzubinden. Das ist ganz anders als in Europa. Das haben wir in dieser Form nur bei kleinen kulturhistorischen Museen in den Städten und Gemeinden.
Unser Museumsexperte Nikolaus Bernau, also über zwei Museen, die demnächst in einigen Jahren, vielleicht schneller als wir denken, in Washington D.C. errichtet werden können, nämlich ein Museum für die Geschichte der Frauen in den USA und ein Museum für die Geschichte der Latinos. Und das Geld eben dafür bewilligt, ausgerechnet in den letzten Tagen der Trump-Administration. Aber wir schauen voraus auf dieses Jahr 2021, versuchen ein paar neue Dinge zu entwickeln, ein paar Utopien vielleicht. Zu Beginn dieses neuen Jahres fragen wir nämlich zum Beispiel Museumsleute, unabhängig von praktischen Problemen, von Geld, von Ressourcen, von Corona sowieso, welche Ausstellung würden Sie eigentlich gerne machen? Träumen Sie mal. Gestern haben wir den Chef der Kunsthalle Rostock gehört, der will die La Paloma Bar von Jörg Immendorf wieder aufbauen und dort Bier ausschenken. Und heute sind wir im Gespräch mit der Kuratorin Ingrid Pfeiffer von der Frankfurter Schirn. die die Frauen in der Kunst befreien will. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben ja schon viele Ausstellungen zu weiblichen Positionen in der Kunstgeschichte gemacht, zum Beispiel Impressionismus, auch surreale Welten, so haben Sie es genannt, surreale Welten von Merit Oppenheim bis Frida Kahlo, also weibliche Positionen im Surrealismus. Sie haben uns gesagt, dass Sie das gerne fortsetzen würden. Sie wollen weiter weibliche Positionen zeigen. Was würden Sie sich vorstellen?
Es ist so, dass die Schirn natürlich viele Ausstellungen schon gemacht hat zu Künstlerinnen oder Gruppenausstellungen zu Themen, aber noch nie zum Beispiel mit anderen Institutionen in Frankfurt zusammengearbeitet hat, wie dem Städel, dem Liebighaus, wir haben ja denselben Direktor, aber auch Kollegen im Jüdischen Museum oder im Museum Angewandte Kunst. Und da habe ich mir überlegt, was mir immer wieder klar wird, ist, dass viele Menschen nicht wissen, dass es sozusagen schon immer Kunst von Frauen gegeben hat. Also man kann sagen, seit der Antike über das Mittelalter, den Barock, den Manierismus, die Renaissance ins 19. Jahrhundert bis heute. Und da könnte ich mir sehr gut eine Kooperation mit den genannten Institutionen vorstellen. Da würde jeder sozusagen sein Forschungsfeld einbringen. Naja, wenn Sie so wollen, eine große didaktische Ausstellung.
Didaktisch, das heißt, dass da noch viel vermittelt werden muss?
Naja, ich sag mal so, seitdem Kunst entsteht, gibt es auch Künstlerinnen und das ist vielen Menschen nicht klar. Also, dass zum Beispiel die gebildeten Nonnen im Mittelalter die illuminierten Handschriften erstellt haben. Man kennt Hildegard von Bingen zum Beispiel, dass die nicht nur, also auch naturwissenschaftlich unterwegs war, sondern auch Bücher illustriert hat. Oder Herat von Landsberg und andere adlige Nonnen, die damals also ja diese Rolle ausgefüllt haben. Oder im Moment läuft gerade eine Ausstellung in Mailand, habe ich gesehen, italienische Malerinnen des 16. und 17. Jahrhunderts und die zeigen aus 100 Jahren 34 Künstlerinnen. Und so ist es mir in den letzten Jahren auch bei meinen Ausstellungen gegangen, bei den Impressionistinnen, da waren 4 Malerinnen dabei, ja, und höchstens Berthe Morisot hatte schon mal der eine oder andere Kollege gehört, aber das breite Publikum gar keine. Die kannten alle nur Monet und Degas und Renoir. Und genauso war es letztes Jahr bei den fantastischen Frauen, also 36 Künstlerinnen sogar aus dem Surrealismus. Da kennt jeder Frida Kahlo oder Merit Oppenheim vielleicht noch. Und dann hört es schon langsam auf. Manche kannten nur die Fachleute. Und so geht es mir eigentlich immer. Also wenn man über Kunst von Künstlerinnen spricht, sagt jeder, oh, das war die große Ausnahme. Ja, und so ist es eben nicht.
Aber vielleicht zeigt das eben auch diese patriarchale Kunstwelt seit Jahrhunderten, oder?
Nun, die Geschichte der Kunstgeschichte setzt eigentlich erst im 19. Jahrhundert an. Also ab da hat man überhaupt mal aufgelistet, wen es gegeben hat. Und wer hat diese Bücher über Kunst verfasst? Das waren natürlich Männer. Also eigentlich ist es so, dass mit Beginn der Industrialisierung überhaupt jemand dachte, er muss vielleicht die Rolle von Frauen ein bisschen herunterspielen. Also je mehr Frauen in die Universitäten gedrängt sind, in die Museen, sozusagen wichtiger wurden gesellschaftlich, desto mehr gab es Bestrebungen, sie auch wieder zurückzudrängen.
Also die Frauen haben dann irgendwo im Hintergrund gearbeitet und kamen gar nicht in die Öffentlichkeit?
Sie müssen das so sehen, dass zum Beispiel Kunst im Mittelalter jetzt erstmal ein Handwerk war, ein Familienbetrieb, wo irgendwie der Meister an irgendeiner Fassade von einem Dom gebildhauert hat oder etwas ausgemalt hat oder im Auftrag der Kirche eine Altartafel gemalt hat. Der hat jetzt nun vielleicht keinen Sohn oder keinen Bruder und nur Gesellen hatte, eine Frau, eine Schwester, eine Tochter und die waren vielleicht begabt. Und die haben ganz selbstverständlich dann natürlich im Familienbetrieb mitgearbeitet. Aber die wurden natürlich nirgends vermerkt. Es gab keine Verträge für Frauen. Aber dass sie da waren, das sieht man überall. Und die Forschung ist inzwischen so weit, dass man schon die eine oder andere dann auch identifizieren kann.
Das sind dann die Werkstätten, also fast das Handwerkliche, ja? Oder weil es ist ja auch die Frage, dieser Begriff vom individualisierten Künstler,
genau,
ne, sozusagen.
In der Renaissance.
Ja. Inwieweit dort eigentlich also Künstlerinnen und Künstler, die eben nur für sich standen, sondern das, was man auch so das Genie vielleicht früher genannt hat, inwieweit wurde das unterdrückt bei Frauen?
Also sehr oft waren es eben, wie gesagt, Töchter von Malern oder eben und oder adlige Frauen, die eben andere Möglichkeiten hatten. Das hat ja Angelika Kaufmann war eine Hofmalerin oder Elisabeth Vigée Lebrun, die Hofmalerin von Marie Antoinette. Das waren Adlige, die ganz andere Möglichkeiten hatten zu reisen, zu arbeiten, sich auszuleben, denen man auch Freiheiten zugestanden hat. Natürlich, ja, was Sie meinen, ist natürlich richtig, dass Handwerk etwas noch anderes ist. Aber in vielen Fällen ist der Übergang fließend gewesen. Ne?
Also wir reden jetzt hier über die Renaissance, aber Sie müssen ja auch jetzt in diesen Zeiten im Jahr 2021 immer noch darauf hinweisen, dass viele weibliche Künstler, viele Frauen überhaupt nicht wahrgenommen worden sind, auch nicht ausgestellt worden sind und bis heute noch eigentlich viele Namen unbekannt geblieben sind. Warum schleppt sich das so lange?
Viele haben ganz schlicht Literatur von früher auch einfach so abgeschrieben. Ich habe mal eine Radiosendung gemacht, damals über die Impressionistinnen, mit einem Kollegen, einem Professor. Und der wurde von der Moderatorin gefragt, ja, aber Sie sehen doch hier so viele Künstlerinnen, auch im Impressionismus, in der Romantik, im Realismus. Sie haben gerade ein Buch zum 19. Jahrhundert verfasst. Wieso taucht da nicht ein Name so einer Künstlerin auf? Und dann sagt er, na, ich wollte ja nur einen kurzen Überblick geben.
Ein sehr also kurzer Überblick.
Er hat selber
vielleicht
nicht verstanden, dass er den Kanon ja fortgeschrieben hat. Wir haben die ganze Zeit über Kanonbildung gesprochen. Was ist der Kanon der Kunstgeschichte? Wer schafft ihn? Wer kreiert ihn? Wer ist dafür verantwortlich? Wer sagt, wer ein Genie ist und wer wichtig ist oder nicht? Ja? Und er selber publiziert ein Buch, wo wieder keine Künstlerin vorkommt, obwohl es erforscht ist. Ja, also er hat sich selber nicht verstanden oder nicht reflektiert.
Sehen wir da einen Generationswechsel demnächst oder jetzt, der jetzt schon stattfindet?
Also es ist so, dass an der Universität sehr viel da geforscht wird. Da gibt es unendlich viele Seminare zu Künstlerinnen. Es werden Magisterarbeiten, Doktorarbeiten verfasst. Ich kann nur sagen, aus meinem direkten Umfeld in anderen Museen hat das jetzt erst in den letzten Jahren begonnen, wobei auch da habe ich manchmal das Gefühl, es wird so als Modetrend betrachtet. Ja, das Publikum will es anscheinend sehen oder will etwas Neues oder das ist jetzt so, ne? In und dann machen es manche Kollegen, aber ohne wirklich dahinter zu stehen. Ich bin die Letzte, die jetzt irgendwas ausstellen würde, was nicht interessant oder nicht sehenswert wäre. Ja,
das nur weil es von der Frau käme.
Ausstellen wollen. Mhm. Genau, damit schadet man ihnen ja mehr, als man ihnen nützt. Und deshalb diese Ausstellungsidee, Kunst entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist eine Ausprägung einer Gesellschaft, einer sozialen Situation. Wir alle sind, also ne, wir sind nun mal Mann oder Frau, schwarz oder weiß. Ne? Also wir sind das, was wir sind in einem bestimmten historischen Umfeld und das prägt uns ja halt sehr stark in jeder Form. Und Künstler, Künstlerinnen werden dadurch natürlich auch sehr stark geprägt und mich interessieren diese sozialen, soziologischen Zusammenhänge.
Ja, hätten Sie da auch schon Namen für diese große Überblicksausstellung? Ich meine, es ist ja, wie gesagt, nicht zum ersten Mal, dass Sie weibliche Künstler ins Zentrum stellen. Über Impressionismus haben Sie schon eine Ausstellung gemacht, die Surrealistinnen haben Sie beleuchtet.
Frauen, das ja, war ein Expressionismus.
Was käme da jetzt hinzu, wenn Sie sagen, große Überblicksausstellung mit mehreren Institutionen in Frankfurt am Main, Städel, Jüdisches Museum, Museum für angewandte Kunst, was da noch alles genau noch dazukommt, gibt ja viele
genau
andere.
Genau, also die anderen, die arbeiten halt noch mehr in der Vergangenheit als wir. Die Schirn beginnt so mit dem späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, das ist so unser Feld. Das Städel, das Liebighaus, Museum Alter Plastik, die können sozusagen bis zu den Ägyptern gehen, die Antike ins Mittelalter, bis ins 19. Jahrhundert. Also sie könnten das dreidimensionale abdecken. Da gibt es einiges Tolles. Oder das Städel kann natürlich vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert alles zeigen. Ein Kollege im Städel hat schon mal Artemisia Gentileschi gezeigt im kleinen Rahmen. Also, keine Ahnung, ich habe mit den Kollegen noch nicht darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jemanden interessieren würde. Es ist ja jetzt auch utopisch gedacht, aber
wenn die jetzt zuhören, dann springen sie vielleicht auf und gleich kommt der Anruf.
Ja, es wäre sicher nicht einfach, aber natürlich könnte auch jeder seinem eigenen Gusto folgen, könnte seine eigene Forschung einbringen, könnte Neuland betreten. Man könnte im aktiven Austausch vielleicht auf Ideen kommen, die man vorher noch nicht hatte. Das fände ich ein tolles Experiment.
Vielleicht kann das ja mal der Anfang sein. Ingrid Pfeiffer, Kuratorin an der Schirn in Frankfurt am Main, über ihre Vorstellungen einer häuserübergreifenden Aufstellung mit weiblichen Kunstpositionen in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Langsam, für viele zu langsam, wird in Europa geimpft. Ein Grund dafür natürlich der mangelnde Impfstoff. Das Problem haben auch unsere Nachbarn in Polen, wo Stand heute Abend 92.000 Menschen geimpft worden sind. Anteilig etwas weniger als in Deutschland. Und klar, es könnten deutlich mehr sein, wenn es mehr Impfstoff gäbe. Und dann kommt da noch ein weiteres Problem hinzu, nämlich die Impfskepsis, auch in Polen. Weit verbreitet. Sogar der Staatspräsident dort hat sich mit Impfgegnern schon solidarisiert. Also sollte Werbung her fürs Impfen. Theaterleute, Künstlerinnen, Prominente sollten das übernehmen. Und eines der bekanntesten Gesichter dieser Impfkampagne sollte die 68-jährige Christina Janda sein, bekannt geworden durch Filme von Andrzej Wajda. Seit Jahren betreibt sie zwei Theater in Warschau. Und die Kampagne sollte eigentlich jetzt in diesen Tagen starten. Doch dann ging offenbar etwas schief, das beschreibt sie selbst.
Wir sind am 29. Dezember morgens zur Probe ins Theater gekommen. Da rief jemand aus der Poliklinik der Medizinischen Universität Warschau an und erklärte, sie hätten ein Problem. Der Impfstoff sei geöffnet, niemand, der geimpft werden könne, sei da. Und ob wir nicht zur Impfung kommen könnten. Wir waren bei der Probe zusammen mit einigen Schauspielerkolleginnen. Wir sind alle Senioren. Und wir sagten, ja, wir kommen vorbei.
Martin Sander, Sie haben sich das genauer angeschaut, diesen Vorgang. Was genau ist da passiert?
Ja, da ist eine Gruppe von 18 Prominenten, überwiegend bekannte Künstler, Schauspieler, Christina Janda war dabei, die sind geimpft worden schon Ende letzten Jahres und damit bevor eigentlich sie geimpft werden sollten, denn es gab eine Priorität für das medizinische Personal. Die haben sich aus der Sicht ihrer Kritiker vorgedrängt. Und das ist so ungefähr passiert wohl, wie das Christina Janda jetzt geschildert hat. Die Medizinische Universität in Warschau hat sie quasi Ende letzten Jahres eingeladen, mal schnell zum Impfen vorbeizukommen, weil ein paar Dosen noch offen waren. Und insgesamt wird es so dargestellt von Christina Janda und anderen, dass es dann eine Werbekampagne geben soll, die allerdings erst in einigen Wochen starten sollte. Und da sollten sie als bekannte Gesichter, Leute der Kultur für das Impfen werben. Herr Balzer, Sie haben ja bereits erwähnt, auch in Polen ist die Impfskepsis groß.
Und daraus entstand dann eine ganze Affäre?
Ja. Da mag man sich wundern, und das hat vielleicht weniger mit der Verteilung des Impfstoffes zu tun, als damit, wie man in Polen über Eliten und über Kultureliten denkt. Und da ist also Christina Janda und einige andere, übrigens auch ein Politiker wie der Sozialdemokrat und ehemalige Ministerpräsident Leszek Miller, in eine Falle gelaufen. Die haben gar nicht gedacht, dass das irgendwie was Wichtiges ist. Wir stellen uns hier zur Verfügung bei der Gelegenheit. Wir sind ja auch schon ältere Leute, wir sind auch krank, wir werden halt geimpft. Aber dann kam die andere Seite, die Vertreter des Souveräns, die Nationalkonservativen, die polnische Rechte, und die haben die große Gerechtigkeit aufgerufen und gesagt, was ist das hier? Das ist sozusagen die Fortsetzung der Korruption der liberalen Eliten. Und ja, Christina Janda und andere Theaterleute, die passen ihnen sowieso nicht, die sind ihnen zu liberal und zu links. Und so ist also ein neuer Krieg ausgerufen worden in Polen um diese 18 Impfungen, die auch nur die erste war. Die zweite soll noch kommen.
Und damit fällt die Kampagne in sich zusammen, oder?
Die Kampagne wird so schnell nicht in sich zusammensacken, denn es gibt einfach guten Stoff, weiterzugehen und Ressentiments zu schüren. Ich glaube, das kommt gut an.
Die Impfkampagne sozusagen.
Die Pro-Impfkampagne ist jetzt erstmal zurückgezogen. Mhm. Genau, da haben Sie recht. Ja. Mhm.
Aber das andere würden Sie auch als Kampagne bezeichnen?
Unbedingt, also, ja. Ja, das ist die eigentliche Kampagne. Das ist die politische Kampagne dagegen, dass ein paar alte Leute da einfach vorbeigekommen sind und eine Gelegenheit genutzt haben, ein Angebot genutzt haben, sich impfen zu lassen.
Welches Ausmaß hat das jetzt? Also diese Affäre, Kampagne,
ja,
Skandal?
Hören wir vielleicht mal, was Christina Janda selbst dazu sagt, wie sie das erfahren hat.
Diese Hassflut, dieser Hate, das hat absolut alle Grenzen gesprengt. Wie viele Leute, die mir geschrieben haben, sie wünschen mir den Tod, sie werden mein Theater anzünden. Meine Mitarbeiter bekommen dauernd Drohanrufe. Wir haben angefangen, das aufzuzeichnen. Das ist unmöglich, unglaublich. Ich denke, darüber müssen wir doch auch sprechen. Wir haben doch nichts Schlechtes getan. Und selbst wenn es in den Augen einiger Menschen etwas Schlechtes war, wir haben es nicht bewusst getan.
Und kann man das genauer benennen, wer nun wirklich hinter diesen Angriffen steckt? Also
ja,
Ross und Reiter?
Auf jeden Fall. Also das sind die Parteien noch rechts von der Regierung. Das sind auch Leute aus dem Gesundheitsministerium. Vor allen Dingen sind das auch die regierungstreuen Medien, allen voran der Staatssender TVP-Info heißt der, nun andauernd darüber berichtet und zeigt, wie ungerecht eigentlich diese Menschen sind, also diese 18 Personen, die sich da haben impfen lassen. Und da wird noch mal, da kommt es nochmal zu so einer richtigen Aufwallung. Also das ist jedenfalls das Ziel, hier nochmal zu zeigen, das, was eigentlich die PiS-Regierung, die nationalkonservative PiS-Regierung unter Jarosław Kaczynski ja bereits seit 5 Jahren betreibt, die polnische Gesellschaft in den vergangenen 30 Jahren, diese offene Gesellschaft, diese liberale Gesellschaft ist korrupt. Und hier habt ihr es mal wieder. Hier könnt ihr es sehen. Und es ist schwer, sich dagegen zu wehren.
Verfängt das?
Ja, ich denke schon, das verfängt. Und zwar, was besonders problematisch ist, auch bei einigen Leuten auf der Seite der Linken, also die auch so für den sauberen Staat und für die absolute Gerechtigkeit kämpfen, die haben sich jetzt auch sozusagen vom hohen moralischen Ross, so würde ich es jedenfalls sehen, gegen diese älteren Herrschaften aus der Kulturszene gewandt und gesagt, das ist wirklich das Letzte, was man hier machen kann. Und ja, man hat den Eindruck, dass ein großer Teil der polnischen Bevölkerung, der polnischen Gesellschaft, dass das bei denen auf jeden Fall solche Argumente auch verfangen. Sie wünschen sich mehr Gerechtigkeit, man kann das auch verstehen, nur glaube ich hier am falschen Beispiel.
Martin Sander über ja, eine außergewöhnliche, aber sehr heftige Impfdebatte in unserem Nachbarland Polen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Gabi Wuttke.
Der Superdrogist Dirk Rossmann hat sein Imperium ausgeweitet. Die Rossmann Beteiligungs GmbH ist jetzt auch Gesellschafter in dem Verlag, in dem der 74-Jährige jüngst seinen ersten Krimi herausgegeben und mit Hilfe von Werbung in den eigenen Filialen verkaufte. Bastei Lübbe. Der Anteil, berichtet das Börsenblatt des deutschen Buchhandels, beträgt 3,05%. Sie war die wohl älteste Buchhändlerin Deutschlands, die am 11. Dezember 1922 in Salzwedel in Sachsen-Anhalt geborene Helga Weihe.
10 Kunden, die haben 10 verschiedene Ideen, wie sie ein Buch kaufen. Ne? Und deshalb sollte ich auch vielleicht vorher wissen, was in den Büchern steht. Und ich gucke auch, für wen könnte das sein? In dieser Hinsicht mache ich auch die Auswahl meiner Bücher.
Am 4. Januar ist Helga Weihe kurz nach ihrem 98. Geburtstag gestorben. Auch in der Pandemie stand sie weiter in der vom Großvater begründeten Buchhandlung in Salzwedel. Die Stadt hatte ihr an ihrem 90. Geburtstag die Ehrenbürgerwürde verliehen. In Istanbul sind 17 Kritiker des neuen Rektors der Istanbuler Universität festgenommen worden. Die Polizei hatte Tränengas und Gummigeschosse gegen hunderte Menschen eingesetzt, weil Milli Bulu von Präsident Erdogan eingesetzt und, nicht wie üblich, vom Kollegium gewählt worden war.
Zudem handelt es sich um einen Parteifreund Erdogans, der darüber hinaus von einigen türkischen Medien mit Plagiatsvorwürfen belastet wird. Zwar hat der Staatspräsident seit einigen Jahren das Recht, Rektoren zu ernennen, das hat er auch schon an mehreren Dutzend Universitäten im Land getan. An der renommierten und als liberal geltenden Bosporus-Universität gilt das jedoch als Affront. Bei der heutigen Amtseinführung des neuen Rektors dreht ihm ein Teil der Lehrbeauftragten demonstrativ den Rücken zu. Die Studierenden planen für morgen weitere Proteste.
China hat die USA als weltweit größten Kinomarkt abgelöst. Zwar waren aufgrund der Corona-Pandemie auch in China rund 70.000 Kinos wochenlang geschlossen, doch seit dem Sommer läuft der Spielbetrieb wieder weitgehend normal.
Nach Zahlen der staatlichen Filmbehörde in Beijing wurden 2020 in China insgesamt Kinokarten im Wert von 20,4 Milliarden Yuan verkauft. Umgerechnet sind das rund 2,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2019 ist das zwar ein heftiges Minus von rund 70%, aber in den USA waren die Kinos vergangenes Jahr im Schnitt noch länger geschlossen als in China. Deswegen gingen die Einnahmen amerikanischer Kinos noch stärker zurück, um rund 80%, auf umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro. Das berichten US-Medien wie der Hollywood Reporter.
Das Wetter in Deutschland bekommt mehr internationale Namen. Dafür sorgt die sogenannte Wetterberichtigung des Netzwerks Neue Deutsche Medienmacherinnen. Es hat sich 14 Patenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete gesichert. Deshalb werden in den kommenden Wochen Ahmed und Tschana heranwehen. Damit schleusen wir neue deutsche Namen in den Wetterbericht, beschreibt die Kampagne ihr Anliegen.
Gabi Wuttke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Das ist natürlich eine Frage. Ist das jetzt eigentlich der richtige oder der falsche Zeitpunkt, um eine Krankenhausserie fortzusetzen? Nun, gedreht wurde vor Corona und ein bisschen an diese dritte Staffel der Serie Charité auch etwas mit einem Virus zu tun, wenn auch zu einer völlig anderen Zeit. Diesmal springt die Serie, die Geschichte von Deutschlands berühmtesten Krankenhaus erzählt, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Christian Bernd hat die neue Staffel schon gesehen.
Hallo? Hallo? Mein Sohn braucht Hilfe, er kann sich nicht mehr bewegen.
Das war's, nur Schwindel, dann das Fieber. Jetzt knicken ihm immer die Beine weg.
Der Junge glüht ja. Kommen Sie mit.
Eine Familie aus West-Berlin kommt in die Ost-Berliner Charité. Der Junge wird untersucht. Die niederschmetternde Diagnose lautet Kinderlähmung.
Das Virus ist der am häufigsten vorkommende Typ 1 und leider hochgradig infektiös. Mein Mann ist jetzt gerade bei seinen West-Berliner Kollegen drüben. Die schließen dort Schulen und Freibäder.
Es klingt gerade wieder ziemlich aktuell. 1961 grassierte in Berlin ein gefährliches Virus. Anders als in der DDR wird damals in der Bundesrepublik nicht gegen Kinderlähmung geimpft.
Dieser Impfstoff ist in der Sowjetunion entwickelt worden. Und Willi Stoph hatte ja angeboten, dass dieser Impfstoff in den Westen geliefert werden soll. Und das wurde als Politikum wahrgenommen.
Der Westen, so der Medizinhistoriker an der Charité, Rainer Herrn, lehnte das Angebot ab.
Dort schlägt der Kalte Krieg wirklich zu an diesem Beispiel.
Rainer Herrn wirkte beratend an der dritten Staffel der ARD-Miniserie Charité mit, die ab heute in der ARD-Mediathek und ab 12. Januar im Fernsehen zu sehen ist. Die erste Staffel erzählte von der Charité im Kaiserreich, die zweite spielte während des Zweiten Weltkriegs. Jetzt geht es um das Jahr 1961. Es gibt zwei deutsche Staaten, getrennt durch Grenzanlagen, aber in Berlin kann man sich in der gesamten Stadt bewegen. Noch. Deshalb kommen auch Westberliner in die Vorzeigeklinik der DDR, an der Koryphäen wie Otto Prokop wirken.
Wenn Sie, meine Herren, Ihr Zentralorgan nicht im Griff haben, müssen Sie die Konsequenzen tragen. Dieses Institut wird künftig dafür Sorge tragen, dass sich niemand mehr seinen Vaterpflichten entziehen kann.
Der Österreicher Prokop will mit breit angelegten Vaterschaftstests die Alleinerziehenden unterstützen. Er gehört zu den Ärzten, die aus dem Westen an die berühmte Charité kommen.
Bis 1961 wurden ja die Professuren, die frei wurden, gesamtdeutsch ausgeschrieben.
Der Ruf der Klinik ist noch exzellent, aber die Charité hat, wie die gesamte DDR, mit dem Exodus von Ärzten in den Westen zu kämpfen. Das bekommt auch die junge, ambitionierte Ärztin Ella zu spüren.
Ich hoffe ja, dass ich hier ein bisschen zu meinen Forschungen komme.
Sie sind hierher versetzt worden, um die medizinische Grundversorgung an der Charité aufrechtzuerhalten.
Hinzu kommt der Mangel an Ausstattung. Auch Ella und ihre Kollegen reden darüber, in den Westen zu gehen.
Dass hier noch nicht alles zusammengebrochen ist, ist einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass wir improvisieren können.
Warum bist du denn nicht schon längst gegangen dann? Wenn hier alles so schrecklich ist.
Die haben dich so wunderbar um den Finger gewickelt. Oh, das gibt's doch gar nicht.
Gott, du bist so vernagelt.
Dann der Schock. Die Mauer wird gebaut. Auf Prokops Seziertisch landet bald das erste Maueropfer. Die Ärzte müssen sich nun zum Mauerbau positionieren. Dauergast in der Charité wird der SED-Parteisekretär, der die Ärzte indoktriniert und einschüchtert.
Diese subversiven Elemente werden es nicht schaffen, unsere junge sozialistische Republik zu zerstören.
Sind Sie eigentlich Parteimitglied bei uns?
Das ist die Vorstellung, wie man sich heute DDR vorstellt. Ja, es entbehrt sozusagen der realistischen Grundlage. Der Parteisekretär hat auch diese Machtfülle nicht gehabt, die ihm hier zugeschrieben wird.
Außerdem seien die Ärzte viel zu wichtig gewesen, um sie durch permanente Drangsalierung in den Westen zu treiben.
Das ist was, wo ich auch als Berater versucht habe, ein Stück gegenzusteuern und zu sagen, das ist nicht so plakativ gewesen, der Einfluss von Partei und Staat auf den medizinischen Alltag an der Charité, wie er hier suggeriert wird. Das ist schon ein Stück auch, ich sage es mal, Siegermentalität, die hier Einfluss genommen hat.
Trotzdem kann Rainer Herrn die Serie empfehlen.
Wenn man das Zeitkolorit sehen möchte, wenn man sehen möchte, welche Krankheiten spielten eine Rolle, beispielsweise Pellagra, ein Vitaminmangel aufgrund einer Mangelernährung durch Mais, das ist etwas, was wir heute nicht mehr kennen. Und auch die Bedingungen, unter denen man in der DDR gearbeitet hat, unter denen man auch improvisiert hat, die finde ich ziemlich gelungen dargestellt.
Und das gelte auch für die Darstellung historischer Figuren wie Otto Prokop oder den von Uwe Ochsenknecht verkörperten führenden Gynäkologen Helmut Kratz.
Otto Prokop, finde ich, ist eine der großen gelungenen Figuren. Ich finde auch, dass Kratz von Ochsenknecht fast brillant repräsentiert wird. Diese beiden Rollen sind sehr nahe an den Überlieferungen.
Und auch Nina Kunzendorf findet Rainer Herrn in der Rolle der Pionierin der neugeborenen Heilkunde Ingeborg Rapoport gut getroffen. Überhaupt ist die ausgezeichnete Besetzung die große Stärke der dritten Charité-Staffel, die nicht Glanz und Ambiente der ersten und nicht die historische Dramatik der zweiten Staffel erreicht. Die eher kleinen Geschichten geraten mit der erkennbaren Absicht, eine positive Botschaft zu vermitteln, mitunter etwas zu kitschig. Aber gerade in der nüchtern realistischen Darstellung des DDR-Alltags, der spröde aber nie denunzierend dargestellt wird, entwickeln die neuen Folgen von Charité einen Sog.
Die dritte Staffel von Charité also ab sofort in der ARD-Mediathek. Viel Gelegenheit, sich was genauer anzuschauen in diesen Wochen, in diesen Monaten, in den Mediatheken oder blätternd auf dem Wohnzimmertisch. Draußen ist ja nichts los. Also schauen wir in die neue Ausgabe von AD, Architectural Digest, einer Zeitschrift, die seit 100 Jahren in den USA erscheint und seit 23 Jahren in Deutschland. Das ist ja also Hochglanz mit Reportagen aus aufwendig gestalteten Häusern und Wohnungen und viele neue Möbel. Durchaus stilprägend, was da im Condé Nast Verlag herausgegeben wird. Und die neue Ausgabe traut sich einfach mal, die 100 wichtigsten Gestalter, Gestalterinnen für dieses neue Jahr 2021 auszurufen. Reden wir darüber mit Oliver Jahn, dem Chefredakteur. Guten Abend.
Schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein.
Wenn man also 100 Gestalterinnen und Gestalter auswählt, die jetzt gerade wichtig werden könnten in diesem neuen Jahr, dann schaut man ja, was können die beitragen zu einer veränderten Welt, zu einer Welt, die im Moment noch mit einer Pandemie kämpft zum Beispiel, auch mit einer Rückkehr vielleicht zum Häuslichen, vielleicht auch mit dem Wandel in bestimmten Lebensentwürfen, wo Leute sich vielleicht neu überlegen, dass sie ihr Leben verändern, dass sie etwas anders machen als vorher, als vor der Pandemie. Spürt man das in dieser Liste?
Definitiv. Also was sicherlich viele der Gestalter jetzt sehr stark eint weltweit, ist natürlich auch nochmal ein ganz neues Verständnis davon, ja, Nachhaltigkeit, von solchen Themen. Ich darf vielleicht mal ein Beispiel nennen. Kjetil Thorsen beispielsweise, ein sehr bekannter Architekt aus Norwegen, Gründer des bekannten Büros Snøhetta, die beispielsweise die Norweger Oper gebaut haben, kennt man sicherlich, diese große, schrundige, weiße Sache im Hafen von Oslo. Die haben zum Beispiel jetzt gerade, und das ist das schon eines der, zweite oder dritte, ein Powerhouse gebaut, wie sie das nennen. Also das ist ein Bürogebäude, das letztendlich mehr Energie produziert, als es verbraucht. Es gibt Helle Søholt zum Beispiel, die mit Jan Gehl, dem berühmten Kopenhagener Stadtplaner, zusammenarbeitet, der also sozusagen jetzt die letzten 40 Jahre sich mit Stadtplanung beschäftigt hat. Sie bringen das jetzt auch als ein Consulting-Team in die Welt und erkunden wirklich quasi vor Ort, haben das in Kopenhagen vorgemacht. Viele kennen das sicherlich als eine unglaublich lebensfrohe und auch benutzerfreundliche, für den Fußgänger und für den Fahrradfahrer benutzerfreundliche Stadt. Das sind Themen, die jetzt einfach sehr stark in die Welt kommen.
Es fiel jetzt gerade auf, dass Sie gerade zwei Gestalter, Architekten, Gestalterinnen aus Skandinavien erwähnt haben. Ist das Zufall?
Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass Skandinavien in vielerlei Hinsicht vielen anderen Ländern vielleicht immer ein Stück weit eine Nase voraus war. Wir kennen das aus der Pädagogik. Also die Schulformen in Skandinavien sind doch auch immer deutlich, progressiver gewesen, experimentierfreudiger. Und vielleicht ist das da auch kein Zufall, dass das dann natürlich auch in diesen Disziplinen, die sehr stark mit Fantasie, mit Kreativität, mit Spielfreude zu tun haben, dass das gerade in Skandinavien in besonderem Maße ausgeprägt ist. Natürlich auch der Umgang mit Material. Es sind nun mal Länder, wenn man das jetzt mal in einer großen historischen Perspektive sich überlegt, die einen starken Baumbestand haben. Also man hat quasi immer ganz viel mit Holz gearbeitet, was letztendlich ja eine sehr, sehr nachhaltige Technologie ist. Insofern ist das absolut kein Zufall, dass vieles von dem auch jetzt in Skandinavien gerade Schule macht.
Inwieweit gibt es eigentlich, so einen internationalen Style, der überall, vor allem in der westlichen Welt, vielleicht verbreitet ist? Und inwieweit gibt es auch eine Regionalisierung, dass man wirklich spürt, woher Designer kommen?
Definitiv gibt es ja, erstmal so als gesellschaftlichen Trend, kann man fast sagen, oder als große gesellschaftliche Bewegung, auch natürlich jetzt eben durch die Pandemie getrieben, einen, wieder stärkeren Rückzug ein Stück weit auf das Lokale. Ja. Der Radius hat sich vielleicht ein Stück weit wieder verkleinert, einfach dieses Bedürfnis dass dieses Bedürfnis stärker geworden ist und auch natürlich durch Design irgendwo ein Stück weit bedient wird.
Weil Sie sagen regional, da reden wir natürlich über das, ich sag mal, Regionalste, was es überhaupt gibt, nämlich die eigene Wohnung, in die jetzt viele von uns, glaube ich, in den letzten Monaten sich zurückziehen mussten, oft auch ihren Arbeitsplatz in die eigene Wohnung verlagern mussten. Inwieweit zeigt sich das eigentlich bei den Designern, Designerinnen, die Sie jetzt ausgewählt haben, dass vieles im privaten Raum sich verändert, Leute vielleicht das was Neues gestalten, auch plötzlich sozusagen auch Platz für ihren Arbeitsplatz schaffen müssen in den eigenen vier Wänden und vieles andere mehr. Also sieht man, dass sich da auch Wohnungen, dass sich Privaträume verändern?
Also definitiv zeichnet sich das schon ab. Wir haben jetzt alle die Erfahrung gemacht, die von uns, die immerhin auch, wenn man das mal so sagen darf, das Privileg durchaus genießen durften, jetzt von zu Hause arbeiten zu können. Das betrifft ja beileibe nicht die ganze Gesellschaft, aber die, die es jetzt erlebt haben, haben, glaube ich, schon auch, wie soll ich sagen, die Ambivalenz kennengelernt zwischen einerseits ja, der Wohnung als dem Rückzugsraum, dem Schutzraum, der Höhle, die es natürlich immer für uns ist, auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit natürlich der Käfig, der die Wohnung jetzt geworden ist. Ja, sie sind jetzt auf das eigene Selbst hier zurückgeworfen, im wahrsten Wortsinne an ihren Küchentisch oder an den Wohnzimmertisch und wir haben dann doch, glaube ich, mich persönlich eingeschlossen, festgestellt, nach nun, ich weiß nicht, 9 Monaten oder wie lange wir es schon gemacht haben, es ist jetzt nicht der bequemste Arbeitsplatz aller Zeiten und die wunderbaren Fantasien, die wir vielleicht alle im März noch gehabt haben, in dem Zusammenhang endlich mal mit dem Notebook auf dem Sofa zu liegen und von da die Arbeit zu erledigen, das funktioniert genau 2 Tage. Und danach haben sie nur noch Rückenschmerzen und so. Nicht alle von uns wollen vielleicht überhaupt zu Hause auch so ein klassisches Büro haben, ja, mit entsprechender Technologie. Also ist natürlich das Interior Design, ist natürlich das klassische Design jetzt auch gefragt, da ganz neue Lösungen vielleicht zu finden. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Möbelmessen auch. Da bin ich sicher, werden die ersten Kollektionen kommen, die über das klassische, hier haben wir einen Stuhl und hier haben wir einen Schreibtisch, hinausgehen. Aber das sind erst die Anfänge.
Zumal die Technik sich ja auch immer weiter verkleinert hat. So ein Laptop wiegt ja nicht mehr viel, den klappt man sonst wo auf. Auch gerne mal in der Küche oder auch vielleicht sogar auf der Arbeitsfläche in der Küche. Und parallel macht man vielleicht noch andere Dinge. Wenn Sie jetzt nochmal schauen auf Ihre 100 Designerinnen und Designer dort, wer sticht denn eigentlich, um vielleicht nochmal 1-2 Beispiele auch zu hören? Ich höre Sie auch ein bisschen blättern von einem aktuellen Heft. Um 1-2 Beispiele vielleicht nochmal rauszupacken, die ganz besonders die Bandbreite nochmal deutlich machen, vielleicht auch sogar extreme Positionen.
Ja, es gibt zum Beispiel einen englischen Designer, den ich auch persönlich unglaublich schätze, Luke Edward Hall. Wir haben jetzt in der aktuellen Ausgabe das Wochenendhaus von ihm gezeigt und seinem Partner in den Cotswolds in England. Ein unglaublich farbenfrohes, fröhliches, wunderbares kleines Cottage, das eigentlich so verschiedene Dimensionen wunderbar in sich vereint. Luke Edward Hall ist im Grunde eher fast ein Dramatiker oder ein Theaterregisseur, wenn man so will, der eigenen 4 Wände. Also das sind verschiedene Stilrichtungen, die da sehr, ja, sehr bunt zusammenkommen, aber natürlich auch hoch inszeniert und gleichzeitig aber auch spielerisch locker. Also es changiert quasi zwischen diesen Elementen auf eine wunderbare Weise. Das sollte man sich wirklich mal anschauen. Ein Name, den man sich merken sollte, Luke Edward Hall, Barock meets 20s, wenn Sie so wollen. Mag ich sehr. Dann gibt es einen italienischen Interior Designer, Hannes Peer beispielsweise, den wir auch schon seit einiger Zeit verfolgen. Einer der Shooting Stars eigentlich der letzten 1-2 Jahre auf dem internationalen Parkett, der in Mailand ein Apartment gemacht hat, das mich doch sehr stark an den American Gigolo Film der 80er Jahre erinnert oder an frühe Armani-Kampagnen oder sowas. Also wie der mit Farben zum Beispiel spielt und so in verschiedenen Greisch- und Beige-Tönen und so ein 60s, 70s-Appeal da irgendwie reinbringt, finde ich ungeheuer spannend. Wenn Sie aber mal vom rein gestalterischen ja vielleicht auch mal ein Stück weggehen und an einen sehr bekannten, auch wieder ja, vielleicht nicht zufällig, skandinavischen Architekten denken, den wir jetzt hier im Heft haben. Bjarke Ingels, sehr berühmter, bekannter Architekt, mittlerweile weltweit in vielen, vielen Projekten, die auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben, aktiv. Der lebt in Kopenhagen mit seiner Familie auf einem Hausboot. Es ist, muss ich zugeben, jetzt durchaus aber nicht die Hausboot-Variante, die man vielleicht jetzt automatisch vor dem inneren Auge hat, sondern es ist schon mehr so eine Villa, eine schwimmende Villa. Gleichwohl ungeheuer interessant und ja, lebensfroh gestaltet, sehr zukunftsorientiert auch, sehr nachhaltig natürlich auch in den ganzen Materialien. Also eine Sache, die ich mir auch persönlich durchaus ungeheuer gut vorstellen könnte. Ganz tolles Ding.
Und dann vielleicht der Pandemie auch mal davon schwimmen irgendwo.
gegebenenfalls der Pandemie auch mal davon schwimmen, genau.
Oder
sich dem Fluid, dem großen Fluidum überlassen, absolut.
Oliver Jahn ist der Chefredakteur von AD, Architectural Digest, die jetzt im neuen Heft die 100 wichtigsten Gestalter und Gestalterinnen für 2021 ausgewählt haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Alles Gute.
So, und jetzt schauen wir doch schon mal in das, was die Feuilletons morgen schreiben. Gregor Sander tut das.
Die Ankunft der heiligen drei Könige in einem Stall in Bethlehem vor über 2000 Jahren verhindert morgen das Erscheinen der Süddeutschen Zeitung, da dieser Tag in Bayern ein Feiertag ist. Der Verlust wird aber thematisch von den anderen Feuilletons aufgefangen, etwa wenn sich Elmar Krekeler in der Tageszeitung Die Welt Gedanken um den Schlaf des Gottessohnes in der Krippe macht. Da Maria und Josef, selbst wenn sie hätten lesen können, kaum Ratgeberliteratur zur Verfügung stand, jedes Kind kann schlafen, werden sie auf das älteste und natürlichste Hilfsmittel zur Beruhigung kleiner Menschen zurückgegriffen haben. Sie werden Jesus im Arm oder in der Krippe leise geschaukelt haben und gesungen haben, werden sie auch. So ist sich Krekeler sicher und bestätigt den beiden im Nachhinein, alles richtig gemacht zu haben. Singen an Krippe, Wiege und Bettchen, das haben inzwischen klinische Studien ergeben, führt, und wenn es nur 10 Minuten sind, zu ruhigerem Puls bei Kindern, weniger Angst und weniger Schmerz. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung betrachtet Stefan Trinks die gemalten heiligen Könige, allerdings sucht er auf diesen Bildern eher die Maler. Seit Jahrhunderten malen sich Künstler in christliche Szenerien hinein, als ungläubiger Thomas in die Gesichter ihrer Namensheiligen oder in andere Akteure christlicher Bilderzählungen, weshalb man bei diesen frühen Selfies auch von sakralen Identitätsporträts oder geschraubter von einer Imitatio Pietatis spricht, dem frommen Nachvollzug einer biblischen Geschichte in der Gefolgschaft Christi. Auffällig aber ist, dass Künstler dies besonders häufig im Fall der Anbetung der Könige vollzogen. Dann identifiziert Kommissar Trinks aus Frankfurt am Main die Herren Botticelli und Dürer in ihren eigenen drei Königsbildern, um im Finale seiner Betrachtung noch ein rätselhaftes Beispiel aus der Popmusik zu finden. Im vermutlich meistgeklickten Musikvideo zum Dreikönigstag, dem Lied »The Power of Love«, der britischen Gruppe Frankie Goes to Hollywood von 1984, werden die inhaltlich gar nicht mit der Weihnachtsgeschichte verbundenen Liedzeilen mit dieser untermalt und enden mit dem Zug der Könige zum Kind. So rät der FAZ-Autor im Corona-Winter, als kleiner Ersatz für das 2021 ausfallende Sternsingen scheint diese moderne Musikvideoversion eines alten Themas adäquat. Auch wenn die SZ am Mittwoch nicht erscheint, heißt das nicht, dass es keine Nachrichten aus Bayern gibt. Schwer zu sagen, ob Markus Söder nicht auf dem falschen Weg ist, fragt sich Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. Dabei sorgt er sich gar nicht wirklich um die Wege des bayerischen, vielleicht bald Kanzlerkandidaten, sondern nur um dessen im Frühjahr erscheinende Biografie. So wie Söder die andere Biografie beworben wird, muss man offenbar fürchten, dass uns entweder alte süddeutsche Waffenbräuche oder moderne Intrigen noch mächtig Feuer unterm Hintern machen werden, schreibt Jandl, um dann die Verlagswerbung zu zitieren. Sie mögen Game of Thrones oder House of Cards? Dann sind Sie hier richtig. Sich über Vorschautexte lustig zu machen, ist ja alle halbe Jahre wieder ein leichtes, bei all der hintergründigen Komik und der schlafwandlerischen Sicherheit, die hin und wieder zur präzisen Poesie führt, und so schließen wir uns dem Jandlschen Wunsch an. Man würde gern einmal ein Buch lesen, das voll vordergründiger Komik und unpräziser Poesie ist. Mit schlafwandlerischer Unsicherheit und existenzieller Wucht stürzt darin ja vielleicht ein Dichter vom Balkon. Ebenfalls in der NZZ kann man lesen, was passiert, wenn man im Homeoffice zu viel Verlagsvorschauen liest. Robin Schwarzenbach hat sich in seinen Sessel verliebt. In Zeiten wie diesen, da wir die Welt wieder vermehrt vom Wohnzimmer aus betrachten müssen, gibt es keinen sichereren Ort als den eigenen Fauteuil. Schwarzenbach ist so verknallt in seinen Familienarmlehnen-Erbstück, dass er selbst das Lesen aufgibt. Man kann einfach hineinplumpsen, auch ohne gehobene Lektüre, einfach so, um aus dem Fenster zu schauen. Wenn Sie einen Fauteuil besitzen, dann können Sie das ja mal nachmachen.
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen. Ihnen trotz der Umstände einen angenehmen Dreikönigstag. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.